Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap-Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Feedback. Und als Medienthema geben wir selbst Feedback, nämlich zu 3 Rezensionsexemplaren, die wir bekommen haben.
Wir haben in der letzten Folge ja über Gatekeeping geredet und da habe ich ja auch einmal das Stichwort Kommunalismus fallen lassen. Das ist so die Unterstützung, die man Dingen gibt, dadurch, dass man über Leute, Dinge, Serien, Filme, Bücher und Rollenspiele oder was auch immer spricht und sich darüber austauscht und sagt, wie toll es ist. Und da passt meiner Meinung nach der Bereich Feedback ganz gut zu. Ja, Feedback ist ja was man grundsätzlich allen möglichen Medien geben kann und je nach Medium kommt es halt bei den MacherInnen an oder nicht oder beziehungsweise nach Durchlässigkeit. Das heißt, im Rollenspielbereich, finde ich, kommt es eigentlich immer ganz gut bei den Leuten an, die es geschrieben haben. Haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet, weil die Rollenspielszene relativ durchlässig ist und man meistens irgendwo irgendeinen direkten Draht findet, wo man Feedback geben kann.
Also reden wir jetzt erstmal ein bisschen darüber und dann kommen wir später zum Thema Feedback in Rollenspielrunden. Also Feedback in der Rollenspielszene, die auch so klein ist, ist natürlich auch was total motivierend sein kann und toll sein kann. Ganz kurz wollen wir vielleicht nochmal darauf eingehen, dass Feedback tatsächlich auch RollenspieldesignerInnen oder AutorInnen helfen kann, mehr Dinge zu verkaufen oder mehr Publikum zu finden. Allerdings hängt es dann schon so ein bisschen davon ab, wo das Feedback gepostet wird.
Es ist ja auch so ein bisschen zu unterscheiden, zu welchem Zeitpunkt das Feedback kommt. Also häufig holt man sich ja als AutorIn Feedback ein, während man noch im Designprozess ist, indem man Spielrunden anbietet und sich dann danach so Rückmeldung holt. Oder halt, wenn das Produkt schon raus ist, Feedback in Form von Rezensionen, LeserInnen-Meinungen, SpielerInnen-Meinungen.
Da können wir vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs machen zum Thema Internet-Algorithmen und all so Dinge, weil tatsächlich ist es nicht ganz egal, wo so eine Rezension veröffentlicht wird. Das heißt, wenn mir zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook eine begeisterte Rezension schreibt von einem Rollenspiel, was man toll findet, ist das super und es freut sicherlich auch die Schaffenden, wenn sie es lesen. Aber wenn man zum Beispiel auf Amazon diese Rezension postet und noch eine gute Sternebewertung da lässt, dann bringt es ihnen tatsächlich auch was in dem Sinne, dass es dann mehr empfohlen wird, mehr angezeigt, mehr auftaucht bei. Vielleicht interessiert sie auch dies und jenes, weil es wurde viel bewertet. Natürlich sind wir nun hier alles andere als Amazon-Fans.
Mhm.
Und gleichzeitig kommt man leider nicht drum herum. Also ja. Wenn man irgendwas bei Amazon nicht einstellt zum Kauf, dann existiert es ja leider quasi nicht.
Es ist auch so, dass im Bereich Rollenspiel, finde ich, Amazon-Rezensionen gar nicht so viel genutzt werden. Also ich sehe häufig, dass Produkte im Rollenspielbereich, von denen ich annehme, dass sie sehr gut laufen, kaum Amazon-Rezensionen haben. Ich meine, dafür gibt es natürlich im Rollenspielbereich auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Man kann noch bei Drive-Thru oder so Bewertungen hinterlassen. Es gibt die Rollenspiel-Blogs, wo es ja auch einfach länger hinterlegt ist, als wenn man es als Facebook-Post macht. Aber tatsächlich, den Amazon-Algorithmus angetrieben, kriegt man natürlich nur damit, indem man halt Dinge auf Amazon postet.
Ich glaube tatsächlich, dass es auf Romane und Sachbücher noch mehr zutrifft als auf Rollenspiel. Und auch da gibt es natürlich auch eine andere Plattform. Es gibt ja noch sowas wie Lovelybox oder Goodreads oder die großen anderen Online-Shops, so Tolino oder so. Da kann man, glaube ich, auch immer bewerten.
Der Go-To-Ort, um sich Rezensionen anzusehen, ist häufig Amazon, auch wenn man es vielleicht noch nicht mal bei Amazon kauft. Also ich bestelle auch alle Bücher immer beim örtlichen Buchhändler, aber ich lese mir dann oft trotzdem vorher die Amazon-Rezensionen durch. Das hat sich irgendwie als so eine Art zentrale Plattform etabliert, ob es uns jetzt gefällt oder nicht.
Wenn ihr euren LieblingsautorInnen einen großen Gefallen tun wollt, weil ihr ihre Bücher mochtet, dann bringt es tatsächlich was, sich die 10 Minuten Zeit zu nehmen, eine positive Amazon-Rezension zu schreiben und dann vielleicht auch noch 4 oder 5 Sterne anzuklicken, sorgt dann im Zweifelsfall tatsächlich dafür, dass das Buch mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr verkauft wird. Finden wir jetzt nicht geil, ist aber leider so und ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so bekannt, diese Tatsache. Deswegen wollten wir das nochmal kurz erzählen. Gerade jetzt auch so in den Zeiten, wo dieses Jahr nun irgendwie keine Buchmessen stattfinden und viele Lesungen ausfallen, ist das so eine Sache, die man tun kann, um AutorInnen zu unterstützen. Okay, aber Rezension. Dann ist das ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert vielleicht, weil Rezensionen können ja sehr gut und hilfreich sein und sehr konstruktiv, aber natürlich können Rezensionen auch schlecht ausfallen, was ja nicht vielleicht unbedingt ein Problem immer ist, aber vielleicht können wir einfach mal ein bisschen darüber reden, was unserer Meinung nach eine Rezension gut oder hilfreich macht und was irgendwie nicht.
Es ist auch so, dass schlechte Rezensionen natürlich einen viel größeren Impact haben als gute. Das ist einfach leider, also ich glaube, die menschliche Mentalität ist einfach so. Sowohl bei den Leuten, deren Produkte rezensiert wurden, die schlechte beschäftigt einen Gefallen einfach viel mehr als die guten. Und genauso sieht man auch immer, bei Amazon kann man ja anklicken, ob diese Rezension nützlich für einen war. Die schlechten Rezensionen, selbst wenn es, was ich, eine von 15 ist, die einen Stern gegeben hat und alle anderen haben 4 oder 5 Sterne gegeben. Die, die den einen Stern gegeben hat, wird immer am häufigsten angeklickt als nützlich. Das Angebot ist so groß, dass man manchmal auch froh ist, wenn man den Entschluss gefällt hat, es nicht zu kaufen. Und wenn man dann in dieser schlechten Rezension etwas findet, wo man so denkt, ach, das hätte mich sowieso auch genauso gestört wie diese Person. Und dann haben diese Ein-Sterne-Rezensionen 20 KundInnen fanden diese Kundenmeinung nützlich. Und bei den 5-Sterne-Rezensionen haben wir so 1 oder 2. Eine schlechte Rezension hat halt einen sehr großen Impact, was euch jetzt nicht davon abhalten soll, eine schlechte Rezension zu etwas zu schreiben, wenn ihr etwas schlecht fandet. Ich finde, es gibt auch nochmal den Unterschied, der ist aber nicht so ganz sauber zu trennen, den Unterschied zwischen Rezension und Kundenmeinung. Beides richtet sich nicht an die Schaffenden dieses Produkts, sondern an andere Lesende. Es ist also eigentlich kein richtiges Feedback. Beides ist natürlich was total Persönliches. Ich finde, häufig wird sich in Rezensionen mehr so Objektivität, haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet, bemüht. Aber bei Gefallen oder Nicht-Gefallen gibt es ja sowieso keine objektive Meinung. Anders als jetzt zum Beispiel bei der Qualität, wenn wir jetzt bei Büchern bleiben, beim Einband, also wenn das Ding auseinanderfällt, dann ist das natürlich objektiv.
Oder wenn der Druck zu dunkel ist.
Oder halt eine Menge Tippfehler drin sind. Für mich ist irgendwie der Unterschied auch so ein bisschen, dass Rezensionen mehr den informativen Charakter haben, wohingegen Kundenmeinungen vor allen Dingen halt Sterne vergeben. Aber Rezensionen bemühen sich ja schon noch deutlich mehr, so an Informationen zu vermitteln.
Ganz kurz zu den Bewertungen. Also wenn das jetzt ein Blog ist, der von einer Person betrieben wird, ist das total unproblematisch. Bei Nandorion kann ich dir sagen, 5 Einhörner von Person X sind nicht dasselbe wie 5 Einhörner von Person Y. Tatsächlich haben wir da auch immer versucht natürlich, dass das irgendwie eine Skala ist, die immer gleich ist. Aber es funktioniert einfach nicht. Da hatten wir auch Diskussionen. Ich würde mir 2 Einhörner von 9 nur geben. Und dann, nee, das kannst du nicht machen. Nee, noch wenigstens 4. Und dann einigt man sich irgendwie auf 3. Und das ist dann manchmal so ein bisschen Geschacher gewesen. Tatsächlich, wo du sagst, Informationsvermittlung in Rezensionen ist wichtig. Da habe ich auch noch tatsächlich ein Beispiel. Auch von Nandorion noch gehabt, habe ich einen Roman rezensiert, den fand ich gar nicht so gut tatsächlich. Also ich fand die so okay, war das glaube ich 4 oder 5 von 9, also so mittelprächtig halt. Aber tatsächlich gab es einen Kommentar darunter, wo jemand sagte, die Sachen, die du an dem Buch kritisiert hast, sind Sachen, die ich an Büchern total super finde, deswegen habe ich es mir jetzt gekauft. Also sprich auch diese Rezension, die von der Bewertung her gar nicht so hoch ausgefallen war, hat ein Buch verkauft, weil sie halt ausführlich genug war, so ein bisschen einen Überblick über den Inhalt und die Punkte zu geben, die man daran halt gut oder schlecht finden kann. Und die Person fand sie halt gut und ich fand sie halt nicht so gut. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei Rezensionen. Wenn man wirklich sagt, man macht eine Rezension und gibt nicht nur eine kurze Meinung ab.
Leute schätzen Bücher aus verschiedenen Gründen.
Auch bei Rollenspiel-Setting. Wenn man schreibt, das Setting finde ich eigentlich ganz geil, aber ich hätte es schon schöner gefunden, wenn es da noch richtig Magie geben würde zum Beispiel. Und dann denke ich mir dann auch, ich suche eigentlich was, wo es gar keine Magie gibt. Das ist auch super, dann gucke ich mir das mal an. Daher ist es auch schon so ein bisschen wichtig, finde ich, für eine nützliche Rezension, dass man auch begründet, warum einem dies und das nicht gefallen hat.
Ich habe auch vor kurzem noch was Interessantes, noch einen ganz kurzen Exkurs gelesen zu diesem Sternesystem, was du eben meintest, dass das ja auch immer sehr persönlich ist, wie viele Sterne man gibt. Es gibt ja diese 2 verschiedenen Skalen, also wenn wir die 5 Sterne bei eBay oder Uber oder so nehmen und die 5 Sterne zu Romanen oder Rollenspielen oder was auch immer, dann ist es ja so, dass es häufiger schon mal diese Schlagzeilen gibt, dass Uber-Driver schlechter an Jobs kommen oder schlechter bezahlt werden oder sowas, wenn sie nicht einen Schnitt von 5 Sternen haben. Das wäre ja bei Büchern zum Beispiel total illusorisch. Und ich habe vor kurzem was zu gelesen, dass das im Prinzip 2 Skalen sind, das den Leuten aber überhaupt nicht bewusst ist. Denn bei sowas wie eBay oder Uber kommt es halt im Prinzip drauf an, komme ich oder meine Ware an den Punkt an, an dem ich ankommen wollte. Alles geklappt ist 5 Sterne. Das heißt, wenn alles geklappt hat, sollte man dann auch als Feedback 5 Sterne geben. In diesem Algorithmussystem halt. Das heißt, in dem Fall ist nicht wie bei Rezensionen, 3,5 Sterne ist für mich aber echt schon eine super Bewertung, weil meinen Lieblingsbüchern gebe ich, was weiß ich, 4. Und das absolut beste Buch, was ich jemals gelesen habe, das kriegt 5. Also solche Kategorien gibt es ja durchaus bei Rezensierenden auch oft, ne? Also dass 3,5, 4 Sterne schon echt super sind und 5 ist halt wirklich reserviert für die herausstechenden literarischen oder rollenspielerischen Erlebnisse so. Was auch total legitim ist. Aber diese Kategorien kann man dann halt nicht zum Beispiel auf so Serviceleistungen übertragen. Ich habe ein Beispiel mal für eine Kundenmeinung. Also ich finde, wie gesagt, man kann das nicht immer scharf trennen, aber häufig sind Kundenmeinungen ja auch sowas aus dem Bauch heraus. raus. Also ich habe im Moment zum Beispiel total Schwierigkeiten, durch das Buch Black Leopard, Red Wolf durchzukommen. Das heißt überhaupt nicht, dass das ein schlechtes Buch ist. Ich kann auch wertschätzen, was an diesem Buch gut ist. Es fällt mir nur einfach unheimlich schwer, weil das einfach für mich persönlich super schwierig und belastend und hart ist. Das ist natürlich auch irgendwie legitim, dass das bei Leuten so ist. Ich hatte einmal zum Beispiel auf Amazon eine Bewertung für Wasteland, wo jemand schrieb, ich fand das Buch irgendwie ganz furchtbar, weil der Ausgangspunkt ist eine Pandemie. Und gerade ist auch Pandemie und vielleicht lag es einfach daran, ich hatte überhaupt keinen Bock auf das Thema Pandemie in Büchern und deswegen hat mir das Buch überhaupt nicht gefallen und dann hatte ich schlechte Bewertung. Ist total legitim. Ist natürlich trotzdem was, wo ich mich dann als Autorin ärgere, weil ich so denke, ach Mensch. Also es ist ja total okay, wenn man ein Buch aus ganz persönlichen so All-Day-Life-Gründen nicht gut ertragen kann gerade. Ich persönlich würde bei sowas dann drauf verzichten, dafür Sterne zu vergeben. Also ich würde jetzt auch nicht auf den Amazon-Eintrag von Black Leopard, Red Wolf gehen und dann da sagen, boah, ich habe mich da so durchgequält, 2 Sterne. Das hat dann im Prinzip wenig Mehrwert.
Genau, da hatten wir noch als weiteren Punkt die Frage, wie ausführlich bei Büchern oder Rollenspielen denn eigentlich, also es nötig ist, nochmal ganz viel dazu zu schreiben, was da genau drinsteht oder so Inhaltsangaben.
Wie siehst du das so?
Bei Rollenspielabenteuern finde ich es tatsächlich ganz gut. Bei Nandruin haben wir das tatsächlich auch immer so gemacht, dass wir dann auch die mit Spoilerwarnung versehen haben und den Inhalt schon relativ ausführlich, mehr also irgendwie aus dem Klappentext steht. Wenn es darum geht, was ist das für eine Geschichte, die man da mit seiner Rollenspielgruppe spielt, dann muss es ja schon ein bisschen ausführlicher als das sein. Bei Romanen, also wenn dann der Klappentext auch noch reinkopiert ist am besten, das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Wenn dann auch zu viel verraten wird, mag ich auch gar nicht tatsächlich. Mhm. Also ich lese ja nicht mehr Klappentext, weil ich zu spoilerig finde, brauche ich das in Rezension dann irgendwie auch nicht. Mir geht es dann eher um andere Sachen. Da könnte ich jetzt auch wieder ganz viel darüber erzählen, warum ich Klappentexte furchtbar finde und ich gerne hätte, dass sie durch was anderes ersetzt würden.
Aber nicht durch diese One-Liner. Awesome. George R. R. Martin.
Nee. Da hatte ja nochmal neulich was so getweetet auch, dass ich mitbekommen hatte, dass es jetzt auch wohl in den deutschen Buchmarkt langsam vordringt, dass es halt sowas wie diese Tags gibt, die man für Fanfictions verwendet. Das hätte ich gerne auf Bücher. Also einfach so Angaben, was darin vorkommt, was jetzt nicht den Inhalt spoilert. Aber halt sowas wie queere Hauptperson, Romantik, die sich langsam entwickelt.
Slow Burn.
Genau, oder Abenteuer.
Fanfiction macht das ja sehr gut tatsächlich. Ja. Also dieses Tagging ist ja echt so eine Wissenschaft für sich, die sich aber irgendwie auf diesen Portalen total etabliert hat. Ich weiß, dass besagte Trin, also Katrin Dodenhöft, als sie noch bei Feder und Schwert gearbeitet hat und im Sinn hatte, dieses Wicked Queens Label rauszubringen, hatte sie auch überlegt, ob sie so verschiedene Kategorien auf der Rückseite mal angibt mit so, ja, mehreren Sternen oder Punkten. Das machen auch viele Blogs mittlerweile schon. Spannung, Romantik wäre noch so ein Faktor. Sex. Wenn man Sex in Büchern hasst, kann man auf der Rückseite sehen, aha, ist 4 von 5 ausgefüllten Punkten, vielleicht nicht so richtig was für mich. Oder wenn man jetzt irgendwie überhaupt keinen Bock auf romantische Geschichten hat, dann nimmt man halt das, was nur 0 oder 1 oder so Punkte ausgefüllt hat. Fände ich auch mal total interessant. Auch wenn es natürlich dafür sorgt, dass du Dinge einfach so relativ platt in 5 Kategorien einordnen musst. Sowas wie Queerness oder so wäre da vielleicht auch ein Punkt.
Meinst du Diversity? Bei Ace in Space zum Beispiel, stotternde Protagonistin oder so. Das wurde ja auch total oft lobend herausgestellt. Also zum Beispiel gerade lese ich No Man of Woman Born. Das ist eine Sammlung von so mehreren Kurzgeschichten mit trans- und nicht-binären Hauptfiguren, die so Märchenerzählungen neu denken. Und da steht halt auch im Vorwort, und das fand ich halt einfach richtig gut, in diesem Buch werden keine trans- und nicht-binären Charaktere sterben, sie werden nicht gedeadnamed, sie müssen sich nicht dafür rechtfertigen, was sie sind irgendwie, sondern es sind halt einfach coole Geschichten mit so auserwählten ProtagonistInnen, die halt entweder trans- oder nicht-binär sind.
Cool.
Sowas könnte man halt auch hinten drauf schreiben.
Ich glaube, es gibt auch nochmal wesentlich mehr Möglichkeiten, einfach auch im elektronischen Bereich, im Printbuch. Es sind natürlich begrenzte Möglichkeiten, wo du was wie hinschreiben kannst, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich fände auch so ein Portal oder sowas, wo man das einfach, also dann kann man sich ja immer noch das Printbuch bestellen, aber ein Portal, wo man, was weiß ich, Inhaltswarnungen ausklappen kann, solche besonderen Hervorhebungen wie jetzt stotternde Protagonistin, wäre ja total nützlich, um sich darüber zu informieren, wenn man jetzt mehr braucht als den Klappentext. Also ich glaube, dass es auch echt super viele Leute gibt, die gehen einfach in eine Buchhandlung, lesen sich Klappentexte durch und kaufen das Buch und das ist ja auch vollkommen okay.
Ja, vermutlich sind wir da eher die Ausnahme.
Aber für Leute, denen halt andere Sachen wichtig ist, wäre es halt irgendwie auch schon ganz cool, wenn man da mal so ein System hätte.
Und zur Rezension zurück, also Kaufgrund ist für mich nie irgendwie eine Inhaltsangabe.
Emotionen, die rezensierende Person jetzt auch dabei hatte. Das wäre bei Rollenspielen auch sowas, wenn man jetzt zum Beispiel Starcross als Rollenspiel hat, dann würde mich jetzt mehr anschauen, ansprechen, wenn jemand das beschreibt mit, wow, der Jenga-Turm spiegelt diesen Nervenkitzel total wider und das ist wie so Schmetterlinge im Bauch und das transportiert dieses Gefühl des unsicher Verliebtseins und sich aneinander herantasten für mich total. Würde mir mehr sagen als so eine Zusammenfassung der Regeln, wie man stellt dann einen Jenga-Turm auf den Tisch, entfernt dann erstmal 6 Steine, bevor man die Charakterbögen ausfüllt. Ich finde da durchaus, diese subjektiven Eindrücke bringen mir persönlich mehr als so betont Objektives.
Bei Rollenspielen würde ich mich manchmal freuen, wenn so Rezensionen so ein paar wichtige Schlagworte immer drin hätten, wie zum Beispiel für wie viele Personen
ja, ist das? Ja, klar. Braucht man einen Jenga-Turm? Ja, nein.
Genau. Das muss man oft mit der Lupe suchen. Da denke ich mal, oh super, diese Rezension klingt total super. Jetzt gucke ich mir das an. Oh, ich wollte mit 5 Leuten spielen, das ist nur für 4. Also, wie viel Zeit ungefähr braucht es in One-Shot oder braucht man länger? Für wie viele Personen ist es gedacht? Braucht man irgendwelche Special-Dinge außer Würfel und zum Beispiel einen Jenga-Turm oder ein Kartenset? Das ist schon ganz gut. Das finde ich auch schön, dass eine Rezension so als Service quasi drinsteht und ich es nicht dann nachher erstmal googeln muss. Es gibt ja auch so viele tolle Rollenspiele und so viele neue. Also man kommt ja gar nicht hinterher mit Spielen. Und von daher finde ich es immer gut, wenn man dann auch die Informationen dazu findet, ob man das auch einfach mal ausprobieren kann oder ob das wirklich so ein Ding ist, wo man so 5 Abende für einplanen muss. Also ich glaube, bei einer Rezension von, also nicht jetzt einem Abenteuerband oder einem Regelband, sondern von einem ganzen Rollenspiel, würde mich auch immer nur interessieren, was für eine Art von Geschichte man damit erzählen kann. Oder für was es funktioniert und für was es nicht funktioniert.
Ja. Manchmal sind ja einfach so Kombinationen von Schlagworten, was will das, oder irgendwie so ein zusammenfassender Satz trifft dann schon irgendwie bei vielen Leuten irgendwie so einen Nerv.
Was das Spiel möchte und ob es schafft, das umzusetzen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte.
Ja, dann haben wir einleitend schon gesagt, dass gerade beim Rollenspiel natürlich auch Rezensionen häufig zu den AutorInnen durchdringen, was ja nicht bei jedem Medium der Fall ist. Da stellt sich uns dann auch die Frage, die auch häufiger schon mal auf Twitter und so diskutiert wird, soll man AutorInnen in den Rezensionen taggen? Also soll man sie markieren, auf eine Blog-Rezension oder so hinweisen?
Da gab es schon mal öfter Diskussionen.
Ich finde, Rezensionen richten sich, wie gesagt, an die Lesenden. Das heißt, das wäre ein Argument dafür, den Autor, die Autorin nicht zu taggen. Aber AutorInnen freuen sich natürlich über Feedback. Also meistens. Oft teilen sie ja dann auch die Rezension und das verschafft dann wiederum den Rezensierenden mehr Reichweite. Das ist ja gut für alle Beteiligten einfach. Häufig habe ich auch schon mal so den Eindruck, dass man natürlich eher davor zurückscheut, etwas zu kritisieren, wenn man jetzt befürchtet, die Autorin könnte das sehen.
Oder man schreibt irgendwas und taggt die Person nicht und dann kommt jemand anders und taggt ihn dann so rein.
Genau. Sag das doch Autor X persönlich. Wenn du schon über ihn redest, dann musst du ihm das auch persönlich sagen. Und das ist halt nicht der Fall. Ja, also wenn wir uns entscheiden, als Rezensierende jemanden nicht zu taggen, haben wir dafür ja vielleicht auch Gründe. Vielleicht richtet sich die Rezension einfach tatsächlich an die Lesenden und wir wollen gar nicht, dass AutorInnen darauf aufmerksam wird. Ja, oder andere Gründe. Es ist halt ein Verriss und wir wollen dem Autor nicht den Tag versauen oder irgendwie sowas. Drunter zu schreiben, markier doch Autor X und dann auch am besten noch den Autor zu markieren, das ist einfach so ein richtiger Dickmove.
Ja, also das ist super übergriffig.
Und so als Tipp für die Rollenspiel Schreibenden, ich habe das schon sehr häufig erlebt, dass Kreierende, Schaffende von Rollenspielen sich auf Blogs so richtig austoben, die negative Sachen über ihr Rollenspiel geschrieben haben. Also selbst wenn das so nach der Keks-Zitrone-Keks-Strategie war und erst kam was Gutes und dann kam was, was nicht so gut gepasst hat und dann kommt wieder was Gutes oder sowas, habe ich schon häufiger erlebt, dass AutorInnen dann in die Kommentare gehen und sehr, sehr lange und ausschweifend rechtfertigen, also die Zitrone. Warum das eigentlich gar nicht schlecht ist und was sie sich dabei gedacht haben und sowas. Ja, jede Zitrone ist immer sauer, aber manchmal, nein, eigentlich immer. Es ist immer eine schlechte Idee, zu kommen und die Zitrone zu verteidigen. Einfach sagen, danke für die Rezension. Vielleicht auch zu Herzen nehmen, vielleicht auch drüber fluchen und was weiß ich, ein Kissen in die Ecke pfeffern oder wie auch immer. Aber nicht so ganz öffentlich unter dem Blog 5 DIN A4 Seiten Rechtfertigung schreiben.
Also das Einzige, wo ich es manchmal in Ausnahmefällen sinnvoll finde, dazu was zu sagen, ist zum Beispiel, wenn es ein Abenteuer war und er wurde einfach aus Platzgründen was gekürzt und es gibt aber noch die eigentliche Version und die lädt man dann vielleicht hoch oder es gibt noch ein Add-on oder ein Also wenn jetzt jemand schreibt, hier in dem Abenteuer war der Reiseabschnitt leider total oberflächlich beschrieben und so muss ich jetzt alles selber vorbereiten und dann kommt die Autorin und sagt, ja, ich weiß, aber da war kein Platz mehr für, aber hier auf meiner Website habe ich nochmal das Ausführliche mit einer Karte hochgeladen. Also dann okay, aber ja, stimmt, also dieses Rechtfertigen, das finde ich auch schwierig.
Man sieht das ja auch immer mal wieder, dass das dann in so RezensentInnen-Beschimpfungen ausartet und sowas, das finde ich halt einfach super peinlich. Nee, don't do.
Also gerade in der Rollenspielszene, die so klein ist, dass man vielleicht auch noch alle Beteiligten irgendwie persönlich kennt. Aber wenn man sich dann schon persönlich kennt, so AutorIn und RezensentIn, dann kann man das ja vielleicht auch irgendwie privat E-Mail klären. Was du sagst mit Leute taggen, also ich finde, man kann es machen, wenn es Dinge sind, die man vielleicht noch beheben könnte. Sowas wie hier in deinem E-Book, da fehlt das Inhaltsverzeichnis oder da ist ein technischer Fehler oder der Link funktioniert nicht.
Ich finde es auch total okay, wenn man die AutorInnen taggen möchte, weil man möchte, dass sie das liest. Also ich würde jetzt nicht sagen, generell nie AutorInnen taggen. Ja, es kann Gründe geben, AutorInnen nicht zu taggen und dann ist das auch okay.
Wo du Verrisse eben sagtest, also gerade in der Rollenspielszene ist das ja teilweise in bestimmten Rollenspielforen. Da war der gepflegte Verriss ja schon so eine Art eigene Kunstform. Und da finde ich es dann teilweise auch schwierig, wenn man irgendwie merkt, diese Person wollte das Buch auch nie gut finden. Also die findet irgendwie dieses ganze Rollenspiel und alle Produkte daran so schlecht und kauft sich dann immer die neuen Bücher, nur um sie richtig zu trashen. Und das ist schwierig, finde ich. Also das wäre auch so ein Themenfeld, wo wir uns bei Nandurien immer mit beschäftigen mussten. Das Gegenteil zu einem Verriss ist ja natürlich dann die Lobhudelei oder die alles nur gut finden. Gab es da ja auch mal ganz gerne Vorwürfe. Also das ist das Absurdeste daran, die dann damit begründet wurden, wir hätten ja ein kostenloses Rezensionsexemplar bekommen. Also, das mag vielleicht, wenn man jetzt irgendwie zum Rezensieren einen kleinen Comic oder irgendwie ein Rollenspiel-Add-on mit 20 Seiten bekommt, vielleicht noch irgendwie, also selbst dann glaube ich, dass die meisten Leute das nicht machen, um das dann kostenlos zu bekommen und dann als Gefälligkeit irgendwas Gutes drüber schreiben. Aber also diese Rezension von so 200 Seiten Abenteuerbänden oder 200 Seiten Quellenbänden, da sitzt man dann mit Lesen, darüber reflektieren, eine Rezension schreiben, die dann noch hochladen, bebildern, tralala. Da sitzt man so viele Stunden dran. Dieses Rezensionsexemplar im Wert von vielleicht 20, 30 Euro, wenn man das als Stundenlohn umrechnen würde, das sind dann immer so Vorwürfe, die ich dann nicht nachvollziehen konnte. Und klar, man kriegt die Sachen und es ist dann vielleicht für ein Rollenspiel, das man auch sehr gut findet und was man supporten möchte. Da geht man vielleicht auch ein bisschen wohlwollender ran oder so, aber gut, andererseits gehen die Leute, die es verreißen, ja auch weniger wohlwollend ran.
Ja, da sind wir auch wieder bei diesem objektiven Standpunkt, den wir halt nie haben.
Ja, genau.
Also das ist ja durchaus auch eine Bewegung, möchte ich mal nennen, dass man so sagt, wir verreißen grundsätzlich nichts. Also jetzt nicht in schlechter Absicht, aber auch nicht, wenn wir es tatsächlich schlecht fanden. Denn wir wollen uns immer auf das Positive konzentrieren. Unsere Community wird positiver oder offener, wenn wir grundsätzlich immer positiv an alles rangehen und vielleicht auch nur die positiven Punkte erwähnen. Ich finde, teilweise ist das aber auch dann problematisch, also wenn Sachen vielleicht wirklich richtig schlimm und schlecht sind und auch noch üble Nachwirkungen und Auswirkungen haben können. Ich finde, dann kann man auch nicht sagen, naja, aber wir wollen doch jetzt nicht so eine Kritik üben, es soll nicht so vernichtend sein. Generell betrifft das auch häufig Sachen, wo sich die Leute nicht mehr äußern können. Also vor kurzem gab es diese Äußerung von den Gary Gygax Anfang der 2000er, wo er dann irgendwelche biologistischen Dinge über Frauen sagt und warum die nicht so viel Rollenspiel spielen. Oder H.P. Lovecraft vor kurzem, er hatte Geburtstag und alle haben ihm zum Geburtstag gratuliert. Und wenn man dann Kritik an sowas übt und sagt, boah, Gary Gygax, ne, das war Anfang der 2000er, er hätte es doch auch schon wissen können. Oder Lovecraft war halt einfach ein menschenfeindlicher White Supremacist. Dann gibt es immer wieder so dieses, die können sich jetzt gar nicht mehr äußern und Kritik finde ich nicht okay, wenn die Leute, die kritisiert sind, sich nicht mehr äußern können.
Und sie haben ja auch so viel getan für das Genre, für die Rollenspielszene, für dies und das.
Und das ist halt einfach irgendwie auch so ein Luxus zu sagen, Lovecraft hat Geburtstag, Happy Birthday HP. Man kann nicht immer sagen, ja, weiß ich ja mit der White Supremacy und dem Rassismus und bla, aber ich feiere das trotzdem und ich bin so froh, dass es das trotzdem gibt und sowas. Ich finde, da muss man halt auch irgendwie so die unbequemen Konsequenzen draus ziehen. Man muss nicht bei allen AutorInnen immer evaluieren, waren die jetzt moralisch okay oder nicht, aber wenn jemand vor allen Dingen, also neben dem Kram, den er geschrieben hat, für seine Menschenfeindlichkeit bekannt ist, wie H.P. Lovecraft, dann finde ich es halt super fragwürdig, da zu sagen, ach, das macht aber halt so viel Spaß und die unangenehmen Seiten, die ich möchte jetzt nicht, dass die mir das Spiel verderben. Also klar, wir können H.P. Lovecraft kein Feedback mehr geben, deswegen ist es jetzt auch eigentlich ein bisschen fehl am Platz, weil wir hatten das Thema Feedback.
Er hätte uns auch nicht zugehört. Klar, natürlich ist Cthulhu mehr als H.P. Lovecraft, ne, und natürlich ist D&D mehr als Gary Gygax, aber ich finde trotzdem, wenn man dann sagt, ich mag Cthulhu, obwohl es irgendwie ursprünglich von Lovecraft, ich mag für die Sachen, die andere Leute damit gemacht haben und in meinen Runden versuche ich das auch so zu lösen von diesem schrecklichen, rassistischen, sexistischen Menschenfeind, der es ursprünglich mal erfunden hat, ja, dann muss man eben auch bitte nicht zum Geburtstag gratulieren.
Genau das.
Entweder hat man diese Trennung gemacht zwischen Werk und Autor, wie ja immer so schön gesagt wird, und schätzt den Cthulhu-Mythos irgendwie nur unabhängig davon und reflektiert das auch, von wem es kommt, ja, oder eben nicht.
Kritik ist eine Sache, Negatives durchaus auch in den Kontext vom Positiven in den Produkten stellen. Wenn aber Sachen so richtig problematisch und kacke sind, dann muss es auch die Möglichkeit geben zu sagen, Leute, das war richtig problematisch und kacke. Ohne das dann so zu verletztem Stolz und großen Rechtfertigungsrunden und wie auch immer. Also wir müssen noch nach wie vor die Möglichkeit haben, auch Feedback zu geben, wenn was super problematisch ist. Und das müssen wir dann auch nicht mehr in Kekse verpacken.
Und das betrifft ja auch leider nicht nur so alte Kamellen. Aber zum Beispiel auch Kagematsu. Super Spiel, was mit Geschlechterrollen spielt, finde ich immer noch sehr gut. Aber seit ich ja das Interview gehört habe, es wurde ja von so mehreren Leuten Klamotten designt, aber der Autorin oder Designer, die es dann letztendlich veröffentlicht hat, die dann halt gesagt hat, dass es halt im feudalen Japan spielt, hat sie deshalb gemacht, weil es so ein toller, exotischer Schauplatz ist. Ja, also ist das wieder so eine Exotisierung von Japan. Ein Teil des Spieles finde ich auch dann inzwischen wirklich problematisch leider. Ich sehe, dass es irgendwie gut passt zu dieser Kultur und so, aber es ist halt wieder eine weiße Person und mehrere weiße Personen, die sich diese Kultur dann angeeignet haben, um da ihr Rollenspiel rüberzubringen. Das finde ich problematisch, auch wenn ich das Spiel ansonsten tatsächlich immer noch gut finde. Aber da muss man halt drüber reden können, finde ich. Und es gibt ja ganz viele solche Beispiele. Also dass man auch Teilaspekte von Rollenspielen, die man eigentlich mag, problematisch finden kann und dann halt versuchen, daran was zu ändern. Und wenn es nur für die eigene Runde ist.
Dann hätten wir jetzt im Prinzip unseren ersten Teil der Folge, in dem wir über Rezensionen und Feedback an AutorInnen und so reden, hinter uns gebracht und können uns jetzt den Feedback-Runden im Rollenspiel zuwenden. Wir haben da vorher eine kleine Umfrage gemacht, beziehungsweise du hast diese Umfrage gemacht, Lena.
Hey, über unseren Twitter-Account des Podcasts und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Also 201 Stimme gab es.
Nicht schlecht.
Die Frage war, gibt es in euren Rollenspielrunden am Ende eine Feedback-Runde? Und das Ergebnis war nein, 19%, ab und zu 51%. 50% und so gut wie immer 30%. Und dann noch als Folgefrage, wenn es eine Feedbackrunde gibt, macht er das frei oder nach einem festen System? Und da war das dann doch deutlicher mit festes System 20% und eher frei 80%. Das freut mich dann insofern, als dass wir in dieser Folge auch über Feedbacksysteme reden werden und wir dann offensichtlich nicht allen schon etwas erzählen, was sie sowieso schon wissen.
Das stimmt.
Okay, aber erstmal Feedback in Rollenspielrunden. Was mir dazu dann gleich einfiel, war halt die Tatsache, dass ich persönlich glaube, dass es ja immer irgendeine Form von Feedback gibt.
Mhm.
Wenn man es nicht explizit macht, dann gibt es implizites Feedback. Also sprich, vielleicht geht die Person aus der Runde raus, vielleicht spielt sie nicht mehr so oft mit, vielleicht drängt sie besonders auf den nächsten Termin, weil sie es gar nicht abwarten kann, dass es endlich weitergeht.
Wenn Leute dazwischen noch spielen, ne, sich E-Mails schreiben, dann merkt man ja auch, es hat ihnen gut gefallen.
Oder irgendjemand sagt immer ab, wenn eine bestimmte Spielleitung leitet oder wenn eine bestimmte Person mitspielt oder so. Und das sind halt auch Formen von Feedback. Aber das sind so welche, mit denen man jetzt bedingt viel anfangen kann, außer dass man dann vielleicht denkt, okay, da ist irgendwas im Argen, ich sollte da mal nachfragen.
Zum Beispiel in der Runde sind zwei ArbeitskollegInnen oder so. Dann sehen die sich vielleicht noch auf der Arbeit und reden in der Mittagspause noch irgendwie drüber und können dann halt noch persönlicher Feedback geben. Oder du hattest jetzt noch erzählt, wenn Teile der Gruppe mit dem Auto heimfahren.
Genau.
Haben dann aber natürlich diese Leute, die halt sich noch privat irgendwie treffen, dann den Vorteil, dass sie einander super ausführlich Feedback geben können.
Ja, und halt natürlich auch direkt nach dem Spiel. Das war ganz lustig. Dann irgendwie halt immer von den drei Leuten, die zusammen im Auto fahren, da war irgendwie total klar, das finden sie gut und das schlecht und das überlegen sie vielleicht fürs nächste Mal, also geht's weiter. Und die anderen beiden hatten dann halt immer nur so dieses, ja, war gut, bis nächste Woche. Und dann fährt man halt, weil es ist spät, man will nach Hause. Und dann haben wir irgendwie dann Spielort mal gewechselt und dann waren dann die anderen Personen im Auto und dann gab es ganz andere Feedback-Schleifen. Irgendwie ist das ganz lustig.
Aber das ist natürlich eigentlich eine gute Idee, wenn man generell Feedback vielleicht nicht nach jedem Abend, aber nach Story-Abschnitten oder auch jeden Abend irgendwie einbaut, sodass jeder die gleichmäßig die Gelegenheit hat und halt nicht nur die sich auch noch in der Mittagspause sehen oder die mit dem Auto nach Hause fahren.
Dafür gibt es inzwischen ja diverse Mechanismen tatsächlich auch schon. Outgame und teilweise auch Ingame. Da wollten wir ein bisschen darüber erzählen heute. Man kann natürlich auch einfach nach jeder Runde noch kurz fragen, und wie fandet ihr es heute? Und dann kommt halt bei den meisten Leuten, ja, war gut. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr.
Es ist ja auch eine soziale Sache. Man will ja auch nicht die Person sein, die sagt, boah, ich habe mich so gelangweilt, Leute.
Das heißt, auch Feedback geben will gelernt sein und nach Feedback fragen will gelernt sein. Mhm. Und wir haben ja auf Twitter auch geschrieben, schreibt uns ruhig, was ihr noch so kennt und wollen jetzt an der Stelle mal bei Frank bedanken, der hier auch schon ja mehrfach zu Gast war. Der hat uns nämlich ganz viel ausführliche Sachen geschrieben, auch Sachen, die er aus seiner Arbeit als Therapeut kennt. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel halt eine Bewertung in Zahlen tatsächlich abzugeben. Also auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 100. Wie gut hat dir die Sitzung gefallen? Ich musste da ja sofort wieder an den Meisterbewertungsbogen denken.
Ja.
Ich habe darüber mal erzählt in unserer Folge über Spielleiten. Falls ihr die nicht kennt, in der Runde, wo ich angefangen habe, gab es tatsächlich einen Bewertungsbogen für die Spielleitung, die am Ende jedes Abends abgefragt wurde. Und das war halt auch mal Skala von 1 bis 20. Und natürlich auch nur für die Spielleitung, nicht für die Spielenden. Neben der Tatsache, dass das sehr viel Druck für die Spielleitung aufbaut, war das genauso wie mit den Einhörnern oder den Sternchen. Natürlich, diese Skalen waren alle total subjektiv und total in sich verschoben. Und es war halt einfach nur eine Zahl. Und man musste sie auch nicht begründen. Und das sind natürlich so die Probleme, die damit einhergehen. einhergehen.
Ich würde mich unwohl damit fühlen. Ich sehe ein, dass es diese Skala von 1 bis 5, 1 bis 10 oder wie auch immer, dass die durchaus ihre Begründung hat in verschiedenen Kontexten. Ich würde mich unwohl damit fühlen, einen Abend auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten.
Weil das ja auch so Faktoren geben kann. Was mache ich denn dann, wenn die Spieler nur super gemacht, die mitspielen, weil alle nett, aber ich hatte leider die ganze Zeit Kopfschmerzen. Was gebe ich da?
Das hatte Frank ja auch erwähnt noch, dass man das zum Beispiel spezifischer machen kann. Man könnte es zum Beispiel für sowas nehmen wie, wie fandst du denn das Spannungslevel oder das Humorlevel oder irgendwie sowas?
Oder halt andere spezifische Fragen. Fandest du, dass dein Charakter genug Spotlight hatte oder so? Dann zweite Idee ist halt so bestimmte Fragen zu stellen, also ganz spezifische Fragen. Zum Beispiel, wie hat euch die Atmosphäre gefallen? Welche Szenen haben euch besonders gut gefallen?
Das kann einem ja auch echt konkret weiterhelfen. Also auch, wenn man das zwischendurch auch gerade macht, ein Few-Shot und man fragt das nach dem ersten Abend schon mal, dann kann man ja auch nochmal irgendwie gucken, wie könnte ich die Atmosphäre noch ein bisschen anpassen oder noch ein bisschen intensiver gestalten oder irgendwie sowas.
Ja, oder auch so ganz konkret fragen, welche von diesen Figuren, die jetzt vorkamen, findet ihr am spannendsten? Mhm. Welche soll öfter vorkommen? Oder welche der Orte, die ich erwähnt habe, findet ihr vielleicht besonders interessant? Dann auch eine, also das habe ich auch noch nie gehört, aber das fand ich sehr witzig. So Metaphern wie am Ende der Sitzung fragen, wenn du jetzt ein Gemälde wärst, das eine Landschaft zeigt, was würde man darauf gerade sehen?
Herausfordernd.
Du musst natürlich auch alle Lust zu haben. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass man die Stimmung damit ganz gut einfangen kann.
Mhm.
Also auf jeden Fall eine interessante Idee. Kann man vielleicht auch mit Musik machen oder mit... Ich muss ja sofort an Essen denken. Wenn du jetzt ein Kuchen wärst.
Welcher Kuchen wärst du jetzt?
Was ich auch interessant fand, am Anfang der Session zu fragen, was müsste denn heute passieren, damit du am Ende der Session diese Szene als besonders gut herausstellen würdest.
Ah, okay, ja.
Bei unserer City of Mist-Runde versuchen wir auch immer am Anfang des Abends so ein bisschen zu überlegen, welche Szenen wollen wir denn heute im Spiel haben. Also es funktioniert nicht immer, weil manchmal weiß man ja noch gar nicht, welche Erkenntnisse sich ergeben, aber zumindest versuchen wir es immer. In die andere Richtung geht dann noch das Debriefing.
Gerrit hat uns davon geschrieben. Da geht es auch so ein bisschen um diesen emotionalen Bleed. Also das Wort Bleed bezeichnet ja noch Dinge aus dem Spiel in die übergeordnete Ebene quasi sich auswirken. Also wenn man zum Beispiel halt noch traurig ist, weil was Trauriges passiert ist oder halt einfach noch sehr emotional, weil Dinge im Spiel sehr emotional waren. Und da kann es natürlich auch Gelegenheiten geben, dass man Leute einfach noch ein bisschen begleiten will irgendwie, denen die Möglichkeit geben will, das mitzuteilen, um dann vielleicht auch so ein bisschen damit abzuschließen. Das wäre sowas wie, wie geht's dir jetzt mit dem, was deinem Charakter passiert ist oder willst du irgendwie Gedanken dazu teilen? Was denkst du, geht dir dann morgen dazu noch durch den Kopf oder so? Oder auch sowas wie, brauchst du noch was, um die Session jetzt gut für dich abzuschließen?
Ja, oder brauchst du nochmal 5 Minuten Ruhe, um was zu reflektieren? Und eine Umarmung, wenn wir nicht gerade Pandemie haben. Aber finde ich auch ganz wichtig, also gerade wenn man schon weiß, das sind so Spiele, die auch vielleicht aufwühlend sein können, dass man das auch einplant, dass die Zeit dafür da ist. Das ist was, was man generell für Feedback übernehmen kann. Man sollte es zeitlich einfach mit einplanen. Also wenn man weiß, es müssen alle um 23 Uhr nach Hause, dann sollte man dann irgendwie nicht 22.55 Uhr erst mit dem Plot durch sein, wenn man denn gerne noch Feedback haben möchte. Daran scheitert es meiner Meinung nach auch am häufigsten.
Ich vergesse es auch als Spielleitung immer. Ich müsste, glaube ich, mal dazu übergehen, mir das einfach in meine Notizen zu schreiben, groß, dick, unterstrichen. Da muss ich, glaube ich, auch grundsätzlich an mir selber noch ein bisschen arbeiten.
Also wir machen es tatsächlich auch nicht in jeder Runde. Also eher tatsächlich auch mal öfter, wenn es irgendwie Probleme gibt und nicht jetzt jedes Mal. Aber das sind halt auch lange Kampagnen, wo auch an einem Abend gar nicht immer so viel passiert, was jetzt total umwälzend wäre. Aber trotzdem finde ich auch, da können wir es auch noch mal mehr versuchen. Aber es ist schon gut Zeit dafür einzuplanen. Also jetzt ist ein Dienstag, ist die Feedback-Runde dann irgendwie auf 40 Minuten ausgeufert.
Ui.
Und da war es schon sehr spät.
Ja, dafür finde ich, eignen sich eigentlich die Mechanismen, die wir gleich auch noch vorstellen, super gut, um das auch relativ knapp zu halten und trotzdem jedem die Gelegenheit zu geben, noch was zu sagen.
Vorher noch ganz kurz das Letzte, was Frank uns noch geschrieben hatte, was ich auch sehr gut finde, nämlich allgemeine Regeln fürs Feedback geben. Also G3 um, Person gibt Feedback und man hört der Person zu und dann nimmt man es auch an und die Person muss sich nicht rechtfertigen oder erklären dafür. Also man kann nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat, aber halt nicht die Person, die irgendwas zum Beispiel kritisiert, sofort ins Wort fallen und sagen, ja, aber du hast ja vielleicht das gar nicht richtig verstanden und ich wollte damit ja auf was Bestimmtes hinaus und mein Charakter ist eben so. Und gleichzeitig halt auch das Feedback, wenn man es selber gibt, so freundlich und so nett wie möglich und wohlwollend zu formulieren und also nicht sagen, du als Spielleitung hast mich heute voll ignoriert, sondern irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, dass sie diese Sitzung überhaupt nicht oft in der Szene hatte und ich hätte gerne, dass das anders wäre.
Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich würde beim nächsten Mal gerne häufiger an Szenen teilnehmen, dass man dann halt auch als mitspielende Person sich denkt, ah, okay, dann versuche ich das nächste Mal doch einfach, sie auch mehr anzuspielen oder den Charakter irgendwie mehr zu beteiligen oder halt auch einfach mal mein Spotlight abzugeben und zu sagen, oh, ich glaube, das könnte jetzt Charakter X viel besser lösen oder so.
Also das waren so allgemeine Tipps. Und dann gibt es noch einige konkrete Feedback-Mechanismen. Mhm. Es gibt zum Thema Feedback auch eine gute Folge bei Session Zero, wo die auch unter anderem erwähnt werden. Können wir auch nochmal verlinken, so, wenn ihr da noch mehr zu hören wollt. Diese zwei Sachen, die wir uns rausgesucht haben und die wir auch am häufigsten benutzen, ist halt einmal Rosen und Dorn oder Rosen, Dorn und Knospen, je nachdem. Jede Person sagt eine Sache, die sie toll fand, das ist dann quasi die Rose. Eine Sache, die sie nicht so gut fand, das sind die Dorne. Und wenn man das noch mit der Knospe macht, ein Vorschlag.
Sehr ähnlich ist Stars and Wishes, Sternchen und Wünsche. Es kommt beides aus so Seminar-, Schul-, Fachkreisen. Roses und Stars ist im Prinzip dasselbe. Die Person sagt eine Sache, die sie toll fand. Und Wish ist halt, wie der Name schon sagt, ein Wunsch fürs nächste Mal. Das mag ich sehr gerne, weil man anders als jetzt beim Thorn den Wunsch konstruktiv formuliert. Statt zu sagen lassen, das hat mir diesmal nicht so gut gefallen. Heute Abend waren wir aber sehr abgelenkt und haben viele blöde Witze gemacht. Sagt man vielleicht als Wish, fürs nächste Mal wünsche ich mir, dass wir fokussiert drangehen und dass wir dann vielleicht das und das auch stimmungsvoll umsetzen oder so. Man nimmt den Abend einfach so, wie er war, transportiert aber das, was man quasi daraus gelernt hat, ins nächste Mal.
Also diese Mechanismen sind ja auch sowohl für die Spielleitung als auch für die Spielenden da. Also vielleicht, falls das jetzt nicht ganz klar wurde, das ist jetzt nicht eine die Spielleitung fragt es ab, sondern nein, es sagen alle was dazu. Also ich finde Stars and Wishes halt auch wirklich super und das ist auch der Mechanismus, den wir eigentlich für unsere Runden, in denen wir Feedback immer machen, auch immer benutzen. Also manchmal ergibt sich noch eine Diskussion daraus, aber wenn nicht, geht es auch relativ schnell. Also ich denke, dass man, je nachdem, wie gesprächig die Leute so sind, so irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten dafür einplanen sollte.
Mhm. Wie du gerade schon sagtest, ist es nicht nur, dass die SpielerInnen der Spielleitung Rückmeldung geben, die Spielleitung selber gibt auch Rückmeldung und die SpielerInnen können natürlich auch Stars and Wishes zu Dingen sagen, die jeweils die anderen SpielerInnen gemacht haben. Beziehungsweise, ich finde es auch immer schon mal ganz gut, wenn ich mich dabei auch nochmal irgendwie selber reflektiere und wenn der Wish sich jetzt auf was bezieht, was ich an mir selber jetzt an dem Abend nicht so super fand.
Weil der Wunsch kann ja auch allgemein sich so auf das beziehen. Bei City of Mist haben wir jetzt noch eine Spielsitzung, bevor wir dann erstmal 2 Wochen Pause haben und dann habe ich das letztes Mal als Wunsch halt gesagt, ich wünsche mir, dass wir irgendwie an den Punkt kommen, der erstmal ein ganz guter Zwischenabschluss ist, bevor wir dann Pause haben. Also Wünsche sind auch oft tatsächlich an mich selber. Also, dass ich, wenn ich mal wieder mir abgelenkt war, dass ich das nächste Mal das Handy wirklich weglege. Aber es ist halt eine schöne Art und Weise, es konstruktiv zu sagen, ohne dass man halt irgendwie bewertet oder irgendwie kritisiert. Also man könnte ja auch sagen, man macht nur Wünsche, aber das mit den Stars ist natürlich auch sehr wertvoll, weil also oft sich das ja dann auch an den Spielenden richtet. Sowas wie, also diese Szene finde ich, das hast du total gut ausgespielt oder das und das zu machen, das fand ich so eine gute Idee.
Mhm.
Und man kriegt ja als SpielerIn eigentlich nie Feedback. So. Wenn, dann redet man ja vielleicht über die Runde an sich oder über die Spielleitung. Also auch als SpielerIn irgendwie so ein Feedback zu kriegen, finde ich wirklich sehr wertvoll. Weil oft hat man ja vielleicht selber auch gar nicht so das Gefühl dafür, ob das, was man da gemacht hat, bei den anderen jetzt gut angekommen ist.
Dafür gibt es ja in manchen Spielen auch vorgefertigte Moves quasi. Also zum Beispiel bei City of Mist gibt es ja dieses Geek Out During the Credits, wo die SpielerInnen sagen, welche Szene sie mit welchem anderen SpielerInnen-Charakter besonders verbunden hat und ob sie ihm dafür dann einen Help oder einen Hurtpoint geben.
Das ist auch etwas, was ich sehr schätze an so neueren Spielen, dass ganz viele davon so einen End-of-Session-Mechanismus haben, der sich teilweise halt auch regeltechnisch auswirkt, so wie mit diesen Help- und Hurtpunkten, die man dann nachher wieder einsetzen kann. Weil von diesem in so ein Feedback überzugehen, ist super einfach.
Wir haben es bei Aces in Space einfach adaptiert, nennen das da Post-Credit-Scene und da kann man Vibes vergeben. Man gibt auch Plus- und Minus-Vibes, die man dann im Spiel ausgeben kann und man kann aber auch noch da so diesen Like-Mechanismus einbauen, um so ein bisschen abzubilden, dass der Charakter mit den meisten Likes natürlich von den anderen auch so ein bisschen Neid abbekommt und sowas.
Bei Masks gibt's das auch noch. Ist der Charakter mit dem Team mehr zusammengewachsen oder hat er sich mehr davon entfernt oder hat er sich selbst persönlich weiterentwickelt und sowas. Genau, bei Ark das ist ja dieses relativ neue Spiel, was griechische Held in den Figuren spielt. Und da macht man am Ende ja auch noch so eine Phase, wo man die Taten reflektiert und auch einen neuen Titel bekommt, je nachdem, was man halt so gemacht hat. Also wenn man da auf der Insel das Monster X erschlagen hat, dann kann man sich dann halt als Zwingerin der großen Hydra von so und so nennen. Und ich habe es, glaube ich, schon öfter erwähnt, aber bei Invisible Sun hat man einen sehr schönen Mechanismus, denn da muss man einerseits immer reflektieren, wie der Charakter auf dem Character-Arc, diesem diesem persönlichen Handlungsbogen weitergekommen ist. Und wenn er da auf keinem seiner Handlungsbögen weitergekommen ist, gibt es halt auch keine großartigen Erfahrungspunkte. Und dann gibt es ja noch diesen Mechanismus, ob die Spielsitzung insgesamt ein Joy oder ein Despair, also Freude oder Verzweiflung ausgelöst hat beim Charakter. Also es ist rein aus Charaktersicht. Und das ist auch immer ein sehr guter Mechanismus, irgendwie zu reflektieren, ja, wie ging es denn jetzt im Charakter damit? War das jetzt gut oder schlecht? Also diese Joy- und Despair-Punkte zusammen ergeben so eine Art Abenteuerpunkte, mit denen man wieder Sachen kaufen kann. Wenn aus Sicht des Charakters einfach 10 Abende lang immer alles schlecht läuft, dann kann er sich auch nicht weiterentwickeln. Und das ist natürlich auch ein großer Anreiz dann für die Spielleitung, dem auch mal wieder was Positives widerfahren zu lassen.
Das ist aber auch gut. Ja, dieses Jahr hat einen Annie gewonnen, das TTRPG Safety Toolkit. Das ist so eine Community-Sammlung, die wichtig Punkte davon gibt es in so einem 4-seitigen PDF zusammengefasst. Es gibt aber auch so einen Google Drive, wo man verschiedene Ressourcen sich angucken kann. Da drin gibt es auch Mechanismen für Sessionende und unter anderem neben den Stars and Wishes auch ein Highlight Reel, wo jeder aus der Session nochmal ein Highlight erzählen kann. Das ist so ein bisschen so ähnlich, aber es ist vielleicht auch interessant, wenn man so eine konkrete Szene auswählt und die nochmal hervorheben kann, dass die besonders, was weiß ich, emotional, cineastisch, genauso wie ich sie mir vorher ausgemalt habe oder irgendwie sowas war. Oder überraschend.
Genau, das verlinken wir auch mal, das Toolkit.
Generell, was Feedback angeht, also auch bei den Stars and Wishes und sowas, ich finde, ich wäge immer auch so ein bisschen ab, was ich an Feedback gebe und was nicht. Also wenn es was ist, was man fürs nächste Mal ändern kann, dann kann ich das ja als Wish äußern. Wir haben ja alle unsere eigene Art zu spielleiten, tun das oft auf diese Weise schon seit vielen Jahren. Man kann das ja nicht einfach ändern. Also viele Dinge kann man ja nicht einfach ändern. Zum Beispiel finde ich das auch bei selbstgeschriebenen Systemen. Es fällt mir wesentlich leichter natürlich, wenn wir ein Rollenspiel ausprobiert haben, was nicht von einer der Personen am Tisch geschrieben wurde, danach zu sagen, boah, der eine Mechanismus, ey, das hat überhaupt nicht funktioniert und das passte jetzt irgendwie für mich gar nicht. Sowas würde mir halt viel, viel schwerer fallen, wenn es um selbstgeschriebene Systeme von Leuten am Tisch geht.
Zumindest, wenn es nicht eine Runde ist, die explizit da ist, um Feedback zu sammeln.
Ja, ja, genau. Es gibt halt auch einfach Leute, denen bestimmte Sachen halt auch nicht so liegen, die besser Humoriges können, als Spannung zu erzeugen. Oder die nicht gut und gerne NSCs spielen. Und dann sind die zwischenmenschlichen Szenen halt auch so ein bisschen awkward immer oder sowas. Sowas würde ich halt nicht zurückmelden. Weil dann geht die Person nur mit Selbstzweifel ins Bett oder so. Da würde ich mich lieber auf Dinge konzentrieren, die sich tatsächlich verbessern lassen. Und das waren jetzt völlig hypothetische Beispiele. Ich weiß, dass die Leute, mit denen ich spiele, diesen Podcast hören. Die Beispiele, die ich genannt habe, sind keine realen Beispiele.
Also manchmal sind es ja auch Sachen, die man vielleicht gerne ändern würde, die sich aber nicht ändern lassen. Also ich meine, ich könnte jetzt jeden Abend sagen, ach Leute, ich würde so gerne wieder persönlich mit euch spielen und nicht über Zoom, aber das ist nun mal so. Was du schon sagst. Also es trifft ja teilweise auch auf Mitspielende zu. Dass es manchmal Sachen gibt, die würde man vielleicht irgendwie nochmal gerne anders haben oder was weiß ich. Aber das ist halt die Art und Weise, wie die Person spielt und das dann rückzumelden ist natürlich auch Quatsch. Kann ja nicht irgendwie seine Mitspielenden völlig verbiegen, nur weil man das irgendwie gerne so hätte. Was wir jetzt noch gar nicht hatten, was ich auch so zum ersten Mal tatsächlich so erlebt habe, nämlich in meiner City of Mist Runde, war, dass wir tatsächlich nicht nur abendliches Feedback machen, sondern dass wir jetzt auch schon zweimal so eine Art Session Zero 2.0 oder 3.0 oder wie auch immer gemacht haben. Also sprich, zweimal haben wir uns wirklich einen Abend Zeit genommen und verschiedenste Sachen diskutiert. Fragen wie, wer möchte überhaupt mal leiten? Wer kann sich jetzt noch nicht vorstellen? Gibt es irgendwas, was wir tun könnten, damit Leute es sich vielleicht mal zutrauen, die es bis jetzt noch nicht gemacht haben? Wollen wir dabei bleiben, dass wir an diesem Wochentag spielen und zu dieser Uhrzeit? Also Sachen. Das war, finde ich, auch wirklich also so eine ganz neue Erfahrung für mich, dass so viele Themen immer wieder zu reflektieren und immer wieder zu verbessern. Und wir haben dann auch wirklich Sachen gemacht, die das Spiel total besser gemacht haben. Haben wir ein Fazit zum Thema Feedback?
Ja, ich finde, dass Feedback im Prinzip etwas ist, was man grundsätzlich einführen kann, so wie die X-Card. Und ich bin noch an so einem Punkt, an dem ich es ständig vergesse. Glaube aber, dass man das so normalisieren kann wie die X-Card und dann irgendwann wissen alle, was damit gemeint ist. Und man baut einfach regelmäßig diese Runden ein.
Ich finde auch, Feedback, wie gesagt, gibt es immer und ist explizit so auf einer Ebene, wo es auch alle im gleichen Umfang abgeben können, lohnt sich total und macht die Runden auch besser, finde ich. Und ist in einer Form zu machen, die halt so ein bisschen reglementiert ist und auch auf konstruktive Sachen abzielt und weniger auf sich gegenseitig schlecht machen und kritisieren, lohnt sich meiner Meinung nach auch, weil eine Spielkultur von wir ziehen alle am gleichen Strang und wollen, dass alle möglichst viel Spaß haben, etabliert und das finde ich schon sehr gut. Dann können wir zu den Medienthemen kommen.
Genau, wir vergeben Stars and Wishes.
Denn es ist tatsächlich was passiert, was wir auch vielleicht nicht so im Sinn hatten, als wir diesen Podcast angefangen haben. Wir haben mehrere Anfragen bekommen, ob wir denn nicht ein Magazin lesen oder einen Film schauen und was darüber erzählen wollen. Das hat uns freudig überrascht.
Sehr cool.
Genau, und das sind halt drei Sachen, deswegen versuchen wir zu den drei Sachen kurz was zu sagen.
Das erste war ein Vorab-Preview-Link zu einem Film. Wir haben den Film geschaut, Fragen Sie Dr. Ruth.
Der ist tatsächlich 2019 in den USA schon erschienen. Auf Deutsch kommt er jetzt quasi in die Kinos. Ende August, Anfang September, ja leider irgendwie zur Zeit, wo Kino auch nicht so richtig super funktioniert. Genau, wir haben auch schon nachgefragt, ob es den demnächst irgendwie auch als Stream oder DVD geben wird. Aber noch ist da nichts geplant, aber vielleicht kann man einfach die Augen danach offen halten, ob er irgendwann dann auf irgendeinem Streamingportal auftaucht. Und zwar geht es da um Dr. Ruth Westheimer, die mir vorher nichts sagte. Dir?
Nein, kannte ich gar nicht.
Das ist eine der ersten bekannten Sexualtherapeutinnen, die in den USA in den 80ern so eine dieser ersten Shows hatte, wo Leute anrufen können und sich beraten lassen quasi.
Genau, ich finde hier in Deutschland wäre das Pendant vielleicht Domian, wenn ihr das noch kennt. Als erstes auch mit einer Radioshow. Man konnte bei ihr anrufen, wurde zu ihr durchgestellt. Erst wurde es aufgezeichnet, später war es auch live und irgendwann waren es dann sogar Fernsehsendungen und sowas und man konnte ihr Fragen zum Thema Sex stellen.
Der Film wurde halt gedreht, also 2018 hat das Kamerateam sie da begleitet, war halt anlässlich ihres 90. Geburtstags.
Sie lebt auch noch, sie ist 92.
Sie ist halt immer noch super aktiv. Sie hat 1 Million Bücher geschrieben und war, glaube ich, in jeder Late-Night-Talkshow der USA mehrfach. Und hat auch Filme und Serien und eigene Shows gehabt. Ja, und der Film erzählt so ein bisschen über ihr Leben. Sie kommt aus einer jüdischen Familie, die in Frankfurt am Main gelebt hat und ist eins von den Kindern, was von den Eltern aus Deutschland weggeschickt wurde in die Schweiz, um das Überleben zu gewährleisten. Und ist dann auch in einem Waisenhaus in der Schweiz aufgewachsen.
Während ihre Familie am Anfang noch Briefe schreibt und dann irgendwann kommen keine Briefe mehr und sie stellt natürlich irgendwann dann fest, dass ihre Eltern und ihre ganzen Verwandten eigentlich unter den Opfern der Shoah sind.
Diese Teile ihrer Kindheit und Jugend, die werden im Film halt so als Trickfilmsequenzen erzählt und mit so einem Voice-Over von ihren Tagebüchern aus der Zeit, die es halt immer noch gibt. Und das ist ja wirklich, also finde ich, sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt. Also halt auch, dass man da jetzt sich selber quasi erzählen lässt und nicht irgendwie was rüberklatscht, was von jemand anders, sondern halt ihre eigenen Tagebucheinträge. Und danach hat sie halt ein super krasses Leben gehabt, 3 Männer verheiratet und hat Kinder bekommen und hat inzwischen hoffentlich so Enkel, absolute lebensfrohe, super quillige 1,40 große Frau und halt eine der ersten, die halt so offen über Sexualität gesprochen hat in den USA.
Was ich daran auch besonders toll fand, war, ihr wurden natürlich super viele Fragen zum Thema Sex zwischen Männern und Frauen gestellt, aber auch Fragen zum Sex unter Männern oder unter Frauen, auf die sie genauso geantwortet hat. Sie hat das genauso, also als normal hingenommen, sagt beziehungsweise selber I hate the term normal. Also in so einer Zeit, ich meine, das war ja irgendwie 1981 oder so, die AIDS-Krise war quasi am Horizont. Sie hatte überhaupt keine Probleme, sich da total deutlich auf Seiten von queeren Menschen zu positionieren und zu sagen, die Art und Weise, wie gerade rumgehetzt wird, erinnert mich an meine Kindheit. Sie war so konsequent in diesem Durchdenken von Unterdrückungsmechanismen, dass ich so dachte, wow, alle Achtung. Also sie war in den 80ern schon selber in ihren 50ern. Also sie wurde immer als Oma Freud bezeichnet. Also sie war selber quasi schon eine Oma.
Durch ihr bewegtes Leben hat sie ja quasi, glaube ich, mit 42 oder so den Doktortitel gemacht in Psychologie und danach ist sie dann diese Sendung so reingeraten. Als sie dann bekannter war, hat sie das, diese Bekanntheit auch genutzt, um halt während der AIDS-Krise sich dann halt auch für queere Menschen einzusetzen.
Ich fand auch super spannend, dass sie sich immer als unpolitisch bezeichnet hat, hat aber flammende Reden für das Recht auf Abtreibung gehalten und so. Also diese Frau war keinesfalls unpolitisch.
Also meine Lieblingsszene ist, wie sie mit ihrer Enkelin am Küchentisch sitzt und die Enkelin sagt, bist du eigentlich Feministin? Und sagt, nee, das denn du doch nicht. Und die Enkelin sagt, ja, aber du bist für Gleichstellung. Ja, natürlich. Und gleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Ja, natürlich. Und Recht auf Abtreibung. Ja, natürlich. Und LGBT-Rechte. Ja, natürlich. Und da sagt sie, ja, dann kannst du dich auch als Feministin bezeichnen. Und sie sagt, ja, aber ich verbrenne nicht meinen BH.
Ja.
Ja, also ich fand den Film wirklich ganz großartig. Star wäre, dass der Film wirklich sehr toll ist, sehr gut gemacht und über eine total tolle Persönlichkeit. Und der Wish wäre, dass er hoffentlich auch auf Deutsch irgendwo mal im Stream demnächst verfügbar ist, denn er läuft deutschlandweit nur in 19 Kinos und während Pandemie und ich glaube, dass dann viele Leute ihn halt deshalb nicht sehen werden.
Er ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Mein Star war dieses Zusammenspiel von Archivaufnahmen aus ihren ganzen Fernsehsendungen und sowas. Die Interviews mit der noch lebenden Person und dann dieser Cartoon-Stil der Biografie als Kind und Jugendliche. Das fand ich, hat mich alles zusammen sehr mitgenommen. Also im positiven Sinne. Der Wish, den ich habe, ist, dass wir häufiger Pressezugang zu Filmen bekommen, die wir sonst niemals gesehen hätten. Vor einiger Zeit schon ist uns zugeschickt worden der Comic Adventure Huhn von Franziska Ruffler im Avant Verlag oder Avant Verlag. Ist auch 2019 erschienen. Also wir haben den, glaube ich, schon seit letztem Herbst. Wir bedanken uns trotzdem nochmal ganz herzlich dafür, dass ihr uns den geschickt habt.
Genau, das Adventure Huhn ist ein Comic und erzählt eine Abenteuergeschichte, in der die Hauptfiguren ein Huhn, eine Raupe und eine Prinzessin sind. Judith, du hast das, glaube ich, noch mehr als ich zu würdigen gewusst. Auch so eine Hommage und vor allem so Point-and-Click-Adventure.
Ja, das stimmt. Meine ersten Begegnungen mit Computerspielen waren auch Point-and-Click-Adventure. Ich habe eine große, sehr lange anhaltende Liebe zu Monkey Island. Habe ich lustigerweise gestern noch zu getwittert, dass seit 1992 ich einen Crush auf Guybrush Threepwood habe. Das ganze Adventure-Huhn ist so ein bisschen eine Hommage an Point-and-Click, aber auch an Ritter der Kokosnuss und sowas, an so klassische Fantasy-Tropes, an Rollenspiel-Anspielungen und sowas. Und die Autorin sagt selber in einem Interview, dass ihre Absicht nicht ist, das lächerlich zu machen. Sie möchte es respektvoll durch den Kakao ziehen.
Ja, die Story ist auch recht abgefahren mit einem Eindringen in das feindliche Schloss, in dem man da eine Kunstausstellung inszeniert und dann natürlich auch all die wachhabenden Soldaten dann über Kunst diskutieren, statt am Tor zu stehen. Also schon sehr, sehr lustig und absurd. Ja, mein Star wäre, das ist wirklich eine sehr niedliche, lustige Geschichte mit so ungewöhnlichen Figuren war und mein Wish wäre, dass ich irgendwie gerne noch mehr von diesen Tropes verstanden hätte.
Das ist ja auch bei Hommages so, dass wenn man das Original dann nicht so gut kennt, das habe ich auch oft, dass ich dann denke, ja, ist bestimmt total lustig, aber ich verstehe es jetzt gerade irgendwie nicht. Ja, mein Star war besonders dieses Einnehmen der feindlichen Burg, das fand ich sehr lustig. Und mein Wish ist, die arme Raupe wartet schon irgendwie, schon sehr lange darauf, sich irgendwann zu verpuppen und vielleicht haben wir dann irgendwann Folgebände, in denen die Raupe sich endlich verpuppt.
Das Buch hört zumindest auf mit, das war's für jetzt, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich glaube, an Teil 2 wird auch gearbeitet.
Na, cool.
Und als letztes haben wir vom Mitteldeutschen Verlag die 104. Ausgabe der Allmende-Zeitschrift für Literatur bekommen, die nämlich das Thema neuer Feminismus-Fragezeichen hat. Also so heißt das Heft, neuer Feminismus-Fragezeichen. Mhm. Und es ist so eine Sammlung aus Interviews, Essays und Kurzgeschichten von 14 Autorinnen. Also die Fragestellung ist halt irgendwie, gibt es einen neuen Feminismus? Und wenn ja, wie unterscheidet er sich vom alten Feminismus? Die Beiträge drehen sich halt um feministische Themen, wie zum Beispiel Femizide und misogyne Gewalt. Die Frage, warum gerade Texte von Frauen immer so romantische Plots fokussiert werden und also wie das dann auch anders gesehen wird, wenn zum Beispiel eine Frau über eine weibliche Figur schreibt, die halt in verschiedensten Beziehungen und nicht monogam leben. Es geht auch ja, um Mutterschaft und Arbeits-, Familien, Dinge unter einen Hut bringen und all so Geschichten. Dann geht es aber irgendwie damit los, dass das Heft halt von zwei männlichen Redakteuren betreut wurde. Und ich finde, man merkt, dass die Interviewfragen auch leider ein bisschen an, dass sie sehr an der Oberfläche bleiben. Das sind halt immer fest 6 Fragen, die gestellt werden und davon sind viele halt so, ja, gibt es denn einen neuen Feminismus und wurden sie denn als Frau im Verlagsbetrieb in der Buchszene irgendwie benachteiligt? Ich würde mir ja immer wünschen, dass man über so Urschleimsuppe nicht mehr reden muss, sondern dass irgendwie die Fragen dann auch da ansetzen. Natürlich wurden sie benachteiligt, das ist doch klar, das weiß man inzwischen. Mhm. Ich fand, einige von den interviewten Personen haben wirklich aus diesen Fragen sehr viel gemacht, sehr gute Dinge gesagt. Es ging auch also teilweise viel um Netzfeminismus und um Intersektionalität und so. Also das war schon mit reingebracht, wenn die Personen da diesbezüglich aktiv und informiert waren. Es gab dann aber auch leider ein paar so Antworten, so nein, ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen, weil...
Feminismus reduziert mich, ich habe noch andere Eigenschaften. Das finde ich so sinnleer, ja. So I get it. Überraschenderweise haben wir alle auch noch andere Eigenschaften, ich weiß.
Es sind, glaube ich, alles Cis-Frauen. Bis auf eine Person sind es alles weiße Frauen, es ist alles able-bodied Frauen. Wenn von den Frauen queere Frauen dabei sind, weiß man es nicht, weil das wird nicht thematisiert. Also 2019 so ein Heft, in der Besetzung frage ich mich, warum? Teil der Autorin habe ich auch gesagt, ach, die klingen echt ganz cool, die gucke ich mal, was sie so geschrieben haben und was sie machen. Und zum Beispiel war die eine Gründerin des Missy-Magazins dabei und auch Leute, die den Hashtag Aufschreiben mit ins Leben gerufen haben. Also waren schon interessante Personen dabei. Also das war so eine Bestandaufnahme. Also so eine Frage, gibt es einen neuen Feminismus? Ja oder nein? Werden Frauen benachteiligt? Ja oder nein? Was sind denn so die Themen, mit denen sich Frauen so beschäftigen? Aha, okay, Femizide, Mutterschaft, tralala. Aber mir fehlt so die Vision dahinter. Also mir fehlt so dieses, wo wollen wir denn hin?
Ich habe auch den Eindruck, das ist eine Zeitschrift, die hat halt jeden, ich weiß nicht, wie oft die rauskommt, aber immer wenn sie erscheint, dann hat sie ein anderes Thema und das mit dem neuen Feminismus ist damit jetzt auch abgefrühstückt.
Also gerade wir, die wir jetzt ja eher so in der Fantastik-Szene unterwegs sind, muss ich sagen, da wird dann schon eher visionär diskutiert. Was wollen wir denn schreiben? Was können wir in unseren Texten denn ausdrücken, um wegzukommen von dem Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand, auf den wir mal hinstreben? So. Genau, also mein Star wäre einige gute Texte und auch einige interessante Anstöße und grundsätzlich natürlich lobenswert, dass diese Zeitschrift gemacht wurde zu dem Thema. Und als Wunsch, also bitte mal mehr intersektional denken und mal bitte wegkommen von diesem ewigen Urschleim und der Frage, ob Frauen wirklich benachteiligt werden, sondern jetzt bitte mal das anerkennen, dass es so ist und über Lösungen dafür reden.
Also für mich fasst diese Zeitung das gesamte Dilemma der deutschen E-Literaturszene auf knapp 90 Seiten zusammen.
Jetzt sag doch nochmal, was die E-Literatur.
Ja, man unterscheidet landläufig zwischen U- und E-Literatur. U-Literatur ist die Unterhaltungsliteratur und E-Literatur ist die ernsthafte Literatur. Das macht man, glaube ich, nur in Deutschland, habe ich mal gehört. Die E-Literatur, das ist so ein bisschen so diese Szene, die es beim literarischen Quartett und so in die Sendungen schafft und sowas. Ich musste mich ja eine Zeit lang sehr damit auseinandersetzen, weil ich Buchhändlerin bin und da das natürlich irgendwie immer noch auch keinen maßgeblichen Teil des Umsatzes, aber einen maßgeblichen Teil des, wie reden wir über Literatur und über welche Literatur reden wir, ausmacht. Ich bin so ein bisschen entsetzt, weil ich bin sehr lange aus dem Buchhandel raus, dass die E-Literaturszene immer noch so weiß, hetero, cis und able-bodied ist. Das hat mir so ein bisschen Flashbacks beschert, muss ich sagen. Gerade auch dieses ewige Fragen, was ist der neue Feminismus? Sind sie Feministin? Werden Frauen benachteiligt? Und so weiter und so fort. Also was soll die Frage neuer Feminismus? Fragezeichen. Und dieses Rumreiten auf einem neuen Feminismus, obwohl das, was in dem Buch abgebildet ist, sehr, sehr alter Feminismus ist, ja? Wie du schon sagst, das wurde alles schon erörtert. White, hetero, cis, able-bodied Feminism verbinde ich jetzt persönlich sehr mit den 70ern. Naja, die Interviewten geben trotzdem ab und an, haben sie die Gelegenheit, auch kluge, kritische Antworten auf plumpe Fragen zu geben. Ich fand witzig, dass eine Interviewte irgendwann sagt, ich hoffe, ich verstehe sie gerade falsch. Eine andere sagt, als sie irgendwie nach dem biografischen Hintergrund blabla ihrer Figur gefragt wird, den Frauenliteratur ja offenbar immer haben muss, sagt sie, nein, ich wollte einfach nur, dass es eine solche Figur in der Literatur gibt, was ich auch eine schlaue Antwort fand. Ironisch fand ich, dass sie teilweise einfach das generische Maskulinum verwendet haben, also wenn es um, was weiß ich, zwei Frauen und einen Mann ging in der Frage. Noch ironischer fand ich, dass hinten so eine Art kleiner redaktioneller Teil ist, wo die in dem Entstehungszeitraum der Zeitschrift ausgezeichneten AutorInnen erwähnt werden, also die Preise bekommen haben. Und da habe ich mal durchgezählt, das sind natürlich wieder mehr Männer als Frauen und habe auch nur eine Frau of Color in dieser Auflistung gefunden. Alle anderen Ausgezeichneten waren natürlich weiß. Es gab einen Empowerment-Text da drin, den fand ich so ganz okay. Er drehte sich aber streckenweise darum, wie feministisch es ist, Achselhaar zu zeigen. Auch das hat mich wieder voll in die 70er zurückgeworfen, obwohl ich da noch gar nicht gelebt habe. Und ich habe überlegt, vielleicht machen wir diese Folge jetzt einfach, wir rappen die jetzt ab und verbrennen danach unsere BHs, Lena. Also. Danke für dieses Rezensionsexemplar. Ich habe es auch wirklich komplett gelesen. Ich kann leider nicht wirklich was finden, was mich daran erfreut hat. Das heißt, mein Star ist, das hat mir klar gemacht, dass ich es nicht vermisse, mich mit E-Literatur herumzuschlagen. Und mein Wish ist, ich wünsche mir sehr, dass die anspruchsvollen LiteratInnen dann bald aufschließen zu den progressiven Debatten in der Fantasy- und Science-Fiction-Szene.
Danke nochmal an alle drei Verlage und Filmverleihe, die uns die Rezensionsexemplare geschickt haben. Wir haben uns gefreut, dass man da auf uns zukommt. Mhm. Das war unser Medienthema mit Feedback-Mechanismus.
Genau. Und es war auch unsere 27. Folge zum Thema Feedback. Wenn ihr das gehört jetzt gleich praktisch umsetzen wollt, dann gebt uns doch Feedback zur Folge. Gerne auch mit den vorgestellten Mechanismen. Wir lesen es wie immer gerne auf Twitter unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswapped-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswapped-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes. Das ist das Amazon-Äquivalent für Podcasts.
Das stimmt.
Oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Und den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im November, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gab es Kofi von Storylover.de.
Von Lassmix.
Von Sphärenmeister.
Und von Alexander. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Abronat.
Adrian.
Alexander.
Alexander.
Amerdale.
Andrea.
Anja.
Anna.
Antonia.
Bapf.
Benjamin.
Boni.
Busy Lizzie.
Christoph.
Seifer.
Die Archäische Verlagsanstalt.
Eike.
Elea.
Elias.
Fabian.
Harald.
Hobbypädagoge.
Hungerhummel.
Jasmin.
Johannes.
Julia.
Kai.
Karma,
Karl-Heinz,
Lara,
Mara,
Marcel,
Marco,
Marco,
Markus mit C,
Markus mit K,
Markus aus Krefeld,
Matamaduin,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
Mofte,
Moritz,
Mr. B,
Nachi,
Nerd Meets You,
Nico,
Niklas,
Niklas,
Nemea,
Nina,
Nodetim,
Pascal,
Patrick,
Philipp,
Sandra,
Schmetterting,
Skimi,
Serenity,
Shelly,
Sol,
Sphärenmeister,
Steam Tinkerer,
Sven,
Technosmurf,
Tellurian,
Tentacle Duck,
Tino,
Tobi,
Tobias,
Tobias,
Trin,
Tütenclown,
Vic,
Bruno,
Zeitiger
und Senja.
Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.